Danke für alle Gebete in dieser Woche und auch für den heutigen Tag. Der Herr war auch gnädig mit dem Wetter. Wir freuen uns. Vielen Dank auch für die Gemeinschaft mit euch, die ich erleben durfte in dieser Woche und auch heute noch. Ich bin sehr gerne hier gewesen und immer noch hier. Wir wollen heute Morgen über Probleme sprechen. Das Thema betrifft jeden Menschen. Jeder Mensch hat Probleme. Das geht jeden an. Wir wollen Jakobusbrief, Kapitel 1, ist ein Text, den wir betrachten wollen. Dann sind auch noch andere Texte, die ich dazwischen aufschlagen werde. Im Jakobusbrief wollen wir besonders bleiben. Und für am Nachmittag vielleicht noch einen weiteren Text aus dem Korintherbrief. Zuerst als Einleitung. Was ist eigentlich ein Problem? Das ist ja ein sehr allgemeines Wort und in der Bibel steht ja dieses Wort Problem steht nicht drinnen, aber wir sprechen recht oft von Problemen. Ja? Was ist also ein Problem? Damit meinen wir ein Hindernis oder einen Mangel. Irgendeine schwierige Situation, irgendetwas, was nicht meinen Wünschen entsprechend verläuft, meinen Vorstellungen entsprechend, etwas Unangenehmes für mich, mit dem ich nicht fertig werde, einen Konflikt, den ich nicht lösen kann, eine Meinungsverschiedenheit, die irgendwie nicht gelöst wird. Ein Problem ist immer auch eine Prüfung. Und weil Probleme immer auch Prüfungen sind, wollen wir uns auch einiges sagen lassen über das, was Jakobus, der Bruder des Herrn, über Prüfungen sagt. Wir haben ja, jeder Mensch hat verschiedene Vorstellungen und Wünsche. Und die müssen nicht verkehrt sein. Ja, wir haben ja schöpfungsgemäße Wünsche. Zum Beispiel, dem einen ist kalt, dem anderen ist vielleicht zu heiß. Ja. Da hat man vielleicht schon ein Problem, ja. Der eine das sind gute Wünsche. Warum? Weil Gott es uns gegeben hat, dass wenn wir kalt haben, dann ist das ein Schutz. Ja, dann schützen wir uns mit Kleidung, damit wir nicht erfrieren. Ja. Oder wenn wir Hunger haben, dass wir Nahrung bekommen und so weiter. Wir brauchen diese Dinge, wir brauchen ein Obdach, wir brauchen Sicherheit. Oft ist unsere Sicherheit bedroht, dann haben wir auch ein Problem. Ja? Wir haben Wünsche, die sind von der Schöpfung her gegeben. Wir wollen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinschaft, denn wir sind Gemeinschaftswesen. Und wenn wir einsam sind, können wir ein Problem haben. Oder wir haben Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Freude, nach Freunden. Und wenn wir das nicht haben, haben wir ein Problem. Also es gibt Wünsche und Vorstellungen, die nicht verkehrt sind. Gott will, dass wir unser Leben schützen und dass wir unser Leben erhalten. Und unsere Welt ist voller Probleme. Woher kommen die Probleme? Wieso gibt es so viele Probleme? Grundsätzlich habe ich vier Dinge, woher die Probleme, sehen wir in der Schrift, vier Dinge, woher unsere Probleme kommen. Von Satan, von Sünde, von der Welt und letztlich ist es Gott, der alles zulässt. Gott steht hinter allem. Gott sitzt auf dem Thron und ihm entgeht gar nichts und er hat alles im Griff. Letztlich ist Gott es, der es zulässt, dass wir ein Problem haben. Aber wie gesagt, da ist Satan, der die Menschen verführte. Da ist der Sündenfall und durch die Sünde kamen ganz, ganz, ganz große Probleme für den Menschen. Und da ist die Umgebung des Menschen, die Schöpfung, in der wir leben, ist in Mitleidenschaft gezogen von der Sünde. Die Schöpfung ist nicht gefallen. Ja, wir sprechen nicht von einer gefallenen Schöpfung. Aber die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, die Schöpfung leidet mit an den Folgen des Sündenfalls. Und dazu gehört auch unser Körper. Wir haben einen Körper, der gehört zu dieser Schöpfung. Und der ist in Mitleidenschaft gezogen vom Sündenfall. Und wir stellen fest, dass unser Körper stirbt immer mehr. Gott hat zu Adam gesagt, an dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Und dann hat Adam gesündigt und was war? Er ist gestorben. Er hat begonnen zu sterben. Es dauerte noch 930 Jahre, bis er ganz tot war. Aber der Sterbeprozess setzte ein in dem Moment, als er sündigte. Und wenn wir heute, wenn Kinder geboren werden, dann sind da aufbauende Kräfte. Aber es gibt auch abbauende Kräfte. Ja? Es gibt zwei Kräfte in unserem Körper. Die einen sind aufbauende Kräfte und wenn wir jung sind, dann sind die aufbauenden Kräfte stärker. Und wenn wir dann mal 24 sind, sagt die Wissenschaft, dann beginnen die abbauenden Kräfte stärker zu werden. Also etwa ab 2024 beginnt man zu altern. Also das heißt, dass die abbauenden Kräfte sind stärker und der Körper verfällt wieder. Es dauert dann noch eine Zeit lang. Aber er wird Jahr für Jahr wird der Körper, geht der Körper dem Tode entgegen, wird schwächer und für anfälliger für Krankheit. Ab 40 hat man Probleme mit den Augen, die Augen werden schwächer, man braucht dann Brillen, um scharf zu sehen und dann und so weiter. Und das bringt uns alles Probleme mit sich. Also wir leben mit einem Körper, der von dem Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen ist. Der eine hat mehr Probleme gesundheitlicher Art und der andere weniger. Das ist eine Frage der Führung Gottes in unserem Leben. Aber letztlich gehen diese Probleme zurück auf den Sündenfall, auf den Satan. Satan ist der Fürst dieser Welt, heißt es. Und jetzt haben wir, auch als Christen haben wir noch Probleme, immer noch mit dem Körper. Wir tragen den gleichen Körper mit uns wie vor der Bekehrung. Und zusätzlich merken wir, dass es einen Feind gibt in der Welt, der uns Probleme bereitet. Im Buch der Offenbarung, da lesen wir einmal, vielleicht darf ich hier gerade kurz das vorlesen, im Buch der Offenbarung lesen wir in Kapitel 2 von Problemen, die Christen bekommen haben durch den Satan. Also der Feind ist eine Realität, Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 oder Vers 9. Ich weiß um deine Werke, deine Bedrängnis, deine Armut, du bist aber reich. Und um die Lästerung von Seiten derer, die von sich selbst sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen. Siehe, der Teufel ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet 10 Tage Bedrängnis haben. Werde treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, wird keinesfalls von dem zweiten Tode Schaden zugefügt werden. Hier ist die Rede von Christen. Die lebten im ersten Jahrhundert. Hier diese Christen hier lebten in Smyrna und der Herr richtet ihnen die Botschaft aus, sie sollen sich nicht fürchten über die Leiden, die kommen werden. Und 10 Tage werden irgendwelche Christen ins Gefängnis geworfen werden. Und wer wird sie werfen? Der Teufel wird sie werfen ins Gefängnis. Da kommen irgendwelche Leute, nehmen die gefangen und setzen ins Gefängnis. Aber die Leute sind nicht der Teufel. Aber der Teufel steckt hinter diesen Menschen. Das heißt, wir sehen, der Teufel ist ein Fürst dieser Welt und er bedrängt die Christen. Und die müssen jetzt 10 Tage im Gefängnis sein. Oder im gleichen Kapitel hier, ein bisschen weiter in Vers 13, da geht es eine Botschaft an die Gemeinde in Pergamus. Da heißt es in Vers 13, ich weiß um deine Werke und wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und du verleugnest nicht und so weiter. Da ist die Rede von einem Thron des Satans. In Pergamus ist der Thron des Satans, aber nicht nur in Pergamus. Der ist, auf der ganzen Welt ist der Thron des Satans, denn er ist der Fürst dieser Welt. Und da war ein treuer Zeuge, der wurde getötet, heißt es da, in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Da wurde der Antipas getötet. Der Satan hatte Einfluss darauf auf Menschen und dann haben sie den Antipas getötet. Also wir sehen, die Gläubigen haben es auch mit dem Satan zu tun. Und dann entsteht eine Feindschaft und der Feind wirkt. Ich darf hier so nebenbei einflechten als Trost. Eines Tages wird der Satan ins Gefängnis geworfen. Steht ja auch in der Offenbarung, im Kapitel 20. Eines Tages wird nicht der Satan uns ins Gefängnis werfen, sondern wird der Herr den Satan ins Gefängnis werfen. Und nicht nur 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10. Und nicht Tage, sondern Jahre. Das ist sehr lange. Und wer sitzt am Thron? Dort lesen wir dann in Offenbarung 20 auch von einem Thron. Und wer sitzt am Thron? Nicht der Satan sitzt am Thron. Der Herr Jesus sitzt am Thron. Und die Gläubigen sitzen mit ihm am Thron, die mit ihm herrschen. Da wird der Spieß umgedreht eines Tages. Also das ist ein großer Trost für die Gläubigen. Aber in der Zwischenzeit, während wir noch auf dieser Welt leben, haben wir Probleme, einerseits von Satan, andererseits von der Sünde. Und diese Sünde, die ist auch in uns. Paulus sagt, dass die Sünde wie eine Kraft ist in unserem Fleisch, in unserem diesseitigen Wesen. Satan, Sünde und Welt. Die Welt, das ist das Umfeld, wo wir wohnen, wo wir leben. Nicht nur unser Körper und nicht nur unser Garten, der immer Unkraut bringt und die Kartoffeln, die verfaulen, sondern auch der weitere Umkreis. Die Welt ist geprägt von Sünde. Die Welt ist ein System, wo Satan regiert und wo Sünde herrscht und wo ich verführt werde zu sündigen Taten. Also das gibt alles Probleme. Und da ist ein Christ, der sagt, ich habe ein Problem mit mir selber. Ich bin zornig immer wieder. Oder ich bin unfreundlich. Oder ich rede, wo ich schweigen sollte und ich schweige, wo ich reden sollte und so weiter. Haben ein Problem mit sich selber, mit der Sünde in uns. Also wir sehen, die Welt ist voller Probleme, aber nicht nur die Welt. Auch Christen haben Probleme. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie gehen wir um damit. Gott ist letztlich der, der hinter allem steht, der Dinge zulässt. Er hat die Folgen des Sündenfalls zugelassen und wir sehen, dass Gott auch die Probleme verwendet für uns. Aber bevor wir da noch weiter gehen, möchte ich noch einen Punkt aufgreifen. Wo genau treten unsere Probleme auf? Das sind hier 3 Punkte. Wo genau treten unsere Probleme auf? Erstens, in unserer Beschaffenheit. Wir sind ja Menschen, die bestehen aus 2 Teilen. Wir haben einen äußeren Menschen und wir haben einen inneren Menschen. Das sagt die Bibel. Der äußere Mensch, den können wir sehen, den inneren Menschen können wir nicht sehen. Der äußere Mensch heißt Leib, der innere Mensch heißt Geist. Jeder Mensch hat einen Geist. Und dann gibt es noch etwas. Wenn wir den Menschen betrachten, so wie er funktioniert, da können wir von dreierlei sprechen. Da können wir sprechen von Leib und von Seele und von Geist. Das heißt, wenn wir schauen, wie ist ein Mensch, wie funktioniert er, dann merken wir, es gibt einen Bereich der Seele, das hängt zusammen irgendwie mit dem Körper und irgendwie mit dem Geist. Der seelische Bereich ist so ein Zwischending. Die Wissenschaftler wissen das übrigens auch, die sprechen von Psychosomatik. Die sagen, es gibt Krankheiten, die sind einerseits vom Körper und andererseits von der Seele, die bedingen einander. Ja? Der ist in der Seele krank und deshalb wirkt sich das im Körper aus. Jedenfalls, wir haben in unsere, in, was unser Leben betrifft, wir haben ein Gefühlsleben, wir haben Emotionen, wir haben einen Bereich, wo wir zwischen Geist und Leib einen Bereich haben, wo wir etwas empfinden. Wir können zum Beispiel Traurigkeit empfinden, wir können Freude empfinden, wir haben gewisse Verlangen und so weiter. Ich will nur sagen, wir Menschen sind also, wir müssen uns klar sein, wir brauchen die Gnade Gottes in unserem Leben, dass unser Leib gesund ist, und wenn er nicht gesund ist, haben wir Probleme. Aber der Herr kann uns, wie gehen wir dann um mit den Problemen? Da komme ich gleich darauf. Aber da sind die Probleme. Wo treten die Probleme auf? Beim Leib, bei den Gefühlen, bei dem Geist. Also in unserer Beschaffenheit treten Probleme auf. Und dann, wo treten weiters Probleme auf? In unserer Triebhaftigkeit. Wir haben Triebe, oder man könnte auch sagen, wir haben ein Begehren, ein Verlangen, Wünsche. Da treten viele Probleme auf. Wir haben Wünsche, die können gut sein. Davon habe ich schon ein bisschen gesprochen heute Morgen. Wir haben Wünsche, die können nicht gut sein. Es gibt also eine gute Seite und eine böse Seite, was unsere Wünsche, unser Verlangen, unsere Triebhaftigkeit betrifft. Die gute Seite. Wir haben drei Grundtriebe. Jeder Mensch möchte etwas genießen. Jeder Mensch möchte etwas haben. Und jeder Mensch möchte etwas sein. Das dritte ist das Wichtigste, oder? Ich möchte einfach sein, ich möchte existieren. Ja? Und deshalb schaue ich, dass ich nicht getötet werde. Das ist ein Punkt. Ja? Aber mehr, ich will nicht nur nicht getötet werden, ich möchte wichtig sein. Ich möchte, dass man mich wahrnimmt. Und du gehst irgendwo und da kommt jemand anderer, geht auf dich zu und grüßt dich nicht. Und du denkst, ja, bin ich denn Luft, dass ich nicht gegrüßt werde? Ich bin doch jemand. Wenn ich gegrüßt werde, dann zeigt der andere, du bist jemand und ich achte das, dass du jemand bist und ich grüße dich und ich wünsche dir einen schönen Tag oder irgendetwas. Ja? Das heißt, das ist uns wichtig, dass wir etwas sind. Gott hat uns diese Wünsche gegeben. Genießen, haben und sein. Wir wollen genießen. Jeder möchte genießen. Das ist ja auch gut. Wenn wir keinen Appetit hätten auf das Mittagessen, was würden wir machen? Wir würden nicht essen. Und wenn wir nicht essen, was geschieht dann? Dann sterben wir, weil unser Körper braucht Nahrung. Also hat Gott uns einen Appetit gegeben, damit wir essen. Und nicht nur einfach, damit wir essen, sondern damit wir auch sogar uns freuen beim Essen. Wir haben auch einen Appetit, was das geschlechtliche Verlangen betrifft. Hätten wir den nicht, würden wir aussterben. Es gäbe uns nicht mehr. Wir würden, nur eine Generation würde leben und es wäre fertig damit. Es ist gut so. Wir wollen genießen. Wir wollen etwas Schönes genießen. Da schaut man auf die Wiese, auf die grüne Wiese und die Sonne scheint und der Himmel ist blau und dann genießt man es und die Vögel zwitschern. Dann genießt man das. Und man freut sich. Und wenn es lange Zeit nicht da ist, dann denkt man sich, wäre schön, wenn es wieder so wäre. Ja, wenn wieder die Sonne kommt und so weiter. Dann genießt man wieder. Also Gott hat uns hier einen Appetit, ein Verlangen gegeben und das ist gut. Oder wir wollen etwas haben. Dass wir etwas haben wollen, ist gut. Was wollen wir haben? Wir wollen etwas besitzen, ein Eigentum. Zum Beispiel Kleider. Das sind meine Kleider und ich will sie anziehen und ich will sie besitzen. Oder Gemeinschaft will ich haben. Oder irgendein Haus oder egal was, ja, wo ich leben kann. Manchmal sagt man, ich will Ruhe haben. Das braucht man ja auch. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich ein Problem. Merken wir. Und das Wichtigste, was ich gesagt habe, wir wollen etwas sein. Wir wollen bestätigt werden. Wir wollen geborgen sein. Wir wollen sicher sein. Wir wollen nicht Krieg haben und unsicher und Bomben, die auf das Haus fliegen oder fallen. Ich möchte sicher sein, geborgen sein. Das ist nötig. Damit weiß ich, ich bin jemand. Ja. Aber jetzt ist es so, es gibt auch eine, böse Seite unserer Triebhaftigkeit. Und da spricht die Bibel an ganz vielen Stellen davon, weil da haben wir ein Problem. Und bevor wir, jetzt gehen wir doch noch zu 1. Johannesbrief. 1. Johannes Kapitel 2, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Da lesen wir von dreierlei. 1. Johannes 2, Vers 16. Alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens ist nicht aus dem Vater, sondern es ist aus der Welt. Und die Welt ist am Vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier schreibt der Apostel Johannes an Christen und er sagt, schaut, ihr sollt nicht die Welt lieben, ihr sollt den Vater lieben. Die Welt, die meint es nicht gut mit euch. Die Welt, die bringt Gefahren. Und hier spricht er von dreierlei Trieben oder Lüsten, hier dreierlei Verlangen. Und hier ist es negativ. Er sagt, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens. Die Lust des Fleisches, in Kolosser 3, Vers 8 heißt es böse Lust. Oder in Epheser 4 heißt es betrügerische Lüste. Oder in 1. Petrus 2, Vers 11 heißt es die Lüste des Fleisches, die fleischlichen Lüste. Es gibt also eine negative Seite der Triebhaftigkeit. Drei Dinge sind es. Und das sind genau die drei, wo der Feind und die Sünde ansetzt. Wir haben einerseits gute Triebe, aber die sind dann gekrümmt. Die gehen in die falsche Richtung. Die sind, man ist falsch ausgerichtet und man sucht bei den verkehrten Quellen. Wie war das bei der Eva? Da kommt der Satan, die Schlange. Und der Schlange sagt zu der Eva, hat Gott nicht gesagt, dass ihr, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir schon, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, um Einsicht zu geben. Drei Dinge. Gut zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert, um Einsicht zu geben. Gut zur Speise, da wird das Genießen angesprochen. Eine Lust für die Augen, da wird das Haben angesprochen. Man sieht etwas und möchte es haben. Und begehrenswert, um Einsicht zu geben, da wird das Sein, das Verlangen des Seins angesprochen. Diese drei, auf diesen drei Gebieten kommt Versuchung und dann haben wir Probleme. Wie war das beim Herrn Jesus? In Lukas Kapitel 4 lesen wir, dass der Satan den Herrn Jesus versuchte. Und auf welchen drei Bereichen hat er ihn denn versucht? Lukas Kapitel 4, dort heißt es, dass der Herr Jesus in der Wüste war und der Teufel kam, Vers 3, sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, sage zu diesem Stein, dass er Brot werde. Was ist hier angesprochen? Die Lust des Fleisches ist angesprochen. Das Begehren, etwas zu genießen. Hast du Hunger? Bitte schön, mach doch aus den Steinen Brot. Dann kannst du essen. Und zweitens, in Vers 5 lesen wir, da führte ihn der Herr auf einen hohen Berg und zeigte ihn in einem Augenblick alle Könige des Weltreiches. Und der Teufel sagt zu ihm, dir werde ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Mir sind sie übergeben und wem ich sie geben will, dem gebe ich sie. Wenn du also vor mir niederfällst und mir huldigst, wird alles dir gehören. Was sehen wir? Was ist das hier? Zweiter Punkt. Das Haben wird angesprochen, Lust der Augen. Man sieht etwas und dann möchte man was haben. Zuerst die Lust des Fleisches angesprochen, die Lust der Augen angesprochen und das Dritte, Vers 9, er führt ihn nach Jerusalem, stellt ihn auf den Flügel der Tempelstätte und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, wirf dich von hier runter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen himmlischen Boten deinenthalb Befehl erteilen, dass sie dich bewahren. Also der Satan sagt ihm, schau, wirf dich doch runter, dann du bist doch wer. Hier wird das Verlangen zu sein angesprochen. Wir haben immer wieder diese drei Bereiche, genießen, haben und sein. Und jetzt ist es so, durch die Sünde, durch den Sündenfall, ist unser positives Verlangen, unsere Grundtriebhaftigkeit ist jetzt in die falsche Richtung, geht in die falsche Richtung. Wir suchen Erfüllung bei den falschen Quellen. Und das nächste ist, wir übertreiben. Wir übertreiben. Genießen, noch mehr genießen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir wissen nicht mehr, wo man Stopp machen soll. Das ist auch wegen der Sündhaftigkeit. Man verspricht sich zu viel davon. Man meint, ich muss immer genießen. Und man meint, im Genießen ist die Erfüllung des Lebens. Im Genießen aber ist es nicht die Erfüllung des Lebens. Es gibt höhere Genüsse als fleischliche Genüsse. Wir haben alle Genüsse und wir freuen uns auf ein gutes Mittagessen. Und gestern haben wir so gut gegessen. Wunderbar. Aber das ist nicht das Leben. Das ist nur ein kleiner Teil vom Leben. Mancher junge Mensch denkt sich, heiraten ist alles. Das ist nur ein Teil vom Leben. Verspricht dir nicht den Himmel. Der Himmel ist woanders. Man verspricht sich zu viel. Und man möchte was haben. Da ist einer, der kauft sich ein Auto. Und er möchte einfach, weil er das haben möchte. Ja? Wenn man was hat, dann hat man es halt. Ein großes Auto, ein schönes Auto. Da gibt es einen, der stellt sein Auto in die Garage und fährt zweimal im Jahr mit dem Auto aus. Und sonst steht es in der Garage. Das ist ein ganz, ganz großes Auto, teures Auto. Und was macht er? Er fährt aus. Warum? Wenn ich dieses Auto fahre, oder nur wenn ich es besitze, und die Leute wissen, dass ich es besitze, dann bin ich wer. Hier ist das übertriebene Verlangen, etwas zu sein, oder? Man spricht von Statussymbolen. Ein Auto, ein gewaltiges, besonderes Rolls-Royce oder wie das alles heißt, das ist jetzt ein Statussymbol, das zeigt, ich bin wer. Ja? Man verspricht sich zu viel und genau da entstehen die Probleme. Ich habe gesagt, wo kommen die Probleme? Die Probleme entstehen einerseits in unserer Beschaffenheit, Leib, Seele, Geist. Die Probleme entstehen andererseits in unserer Triebhaftigkeit. Wir wollen was genießen, wir wollen was haben, wir wollen was sein. Und drittens, die Probleme entstehen in unseren Vorstellungen. Wir haben ganz gewisse Vorstellungen von der Welt und von den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollen. Jeder. Wir sprechen von Weltanschauung oder von irgendwelchen Philosophien, ja? Oder von Meinungsverschiedenheiten über gewisse Lehren. Da entstehen auch Probleme. Der eine sagt, es ist so, und der andere sagt, nein, es ist anders, es ist so. Und nicht nur in der Welt entstehen Probleme, weil sie verschiedene Meinungen haben. Sogar unter Christen gibt es Probleme, dass man verschiedene Meinungen hat. Ja? Der eine meint, die Bibel lehrt so, der andere sagt, nein, die Bibel lehrt so. Das ist auch ein Problem unter Christen. Aber nicht nur mit der Bibel. Der eine meint, die Kinder muss man so erziehen, und der andere sagt, nein, die Kinder muss man anders erziehen. Da hat man auch ein Problem. Vielleicht sogar der Ehepartner, der eine Ehepartner meint so und der andere Ehepartner so. Dann haben wir ein Eheproblem. Ja. Wie sind die Dinge und wie sollen sie sein? Also jeder Mensch hat verschiedene Vorstellungen. Und dann merken wir, in manchen Punkten sind wir uns uneinig. Zum Beispiel, was ist gut? Was ist gut? Der eine sagt, es ist gut, wenn Mann und Mann zusammenleben wie Mann und Frau. Dann sagt, nein, das ist nicht gut. Aber es ist eine Meinungsverschiedenheit. Wir müssen schauen, wo können wir das lösen. Wir wissen, wo die Lösung ist, in der Bibel. Aber ich sage das nur, wir haben also verschiedene Auffassungen von der Wahrheit. Oder auch ein Gewissen. Der eine meint, man darf am Freitag Fleisch essen, Schweinefleisch essen. Und der andere sagt, nein, am Freitag darfst du kein Fleisch essen. Oder in Österreich zum Beispiel darf man am Karfreitag kein Fleisch essen. Ja? Und der andere sagt, doch, am Karfreitag darfst du schon Fleisch essen. Und der andere sagt, du darfst einen Weihnachtsbaum haben. Und der andere sagt, nein, du darfst keinen Weihnachtsbaum haben. Das sind verschiedene Meinungen. Ja? Und warum? Wir sind verschieden geprägt. Unser Gewissen ist verschieden gepolt, weil wir vielleicht die Bibel zu wenig lesen. Dann meldet unser Gewissen falsch. Dann haben wir verschiedene Auffassungen von der Wahrheit. Die Bibel sagt aber, das soll nicht so sein. Wir sollen nicht verschiedene Auffassungen von der Wahrheit haben. Wir sollen uns bemühen, dass wir herausfinden, was die Bibel lehrt. Also, wir sehen hier, es gibt ganz, ganz viele Probleme und wir sind ungesund. Wo ist jetzt die Hilfe? Wo ist die Hilfe? Nun, die Hilfe für Probleme, das wissen wir, wo die Hilfe ist. Die Hilfe ist in Gott. Ich hebe auf meine Augen zu dem Herrn. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also jetzt muss ich, wenn ich Probleme habe, egal welcher Art sie sind, ich muss zum Herrn kommen. Das ist das Erste. Und zu seinem Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Weg. Er ist die erste Hilfe. Wir sprechen auf der Straße im Verkehr von der ersten Hilfe. Jeder muss erste Hilfe leisten. Aber für uns ist die erste Hilfe bei Gott. Er ist unsere erste Hilfe, er ist unsere große Hilfe. Und er ist immer unsere Hilfe. Welcher Art ist jetzt die Hilfe Gottes? Und da schauen wir uns, dann jetzt wollen wir doch zu Jakobusbrief zurückgehen. Aber ich denke, bevor wir das tun, können wir hier eine kurze Pause machen und ein Lied singen.